wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke und an den ersten Zahn meiner Tochter denke, dann ist die Frage, muss ich den putzend hier irgendwie mit extrem viel Fluorid bearbeiten? Wäre meine Antwort nein. Wenn es aber Probleme gibt am Zahnschmelz, ernährungsbedingt wie auch immer, dann kann Fluorid lokal die richtige Lösung sein.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten mit Felix Möser und Matthias Baum.
Fluorid, einer der umstrittensten Stoffe in Zahnpasta und, jetzt wird's spannend, auch in Trinkwasser. Das ist vielleicht für viele neu, für mich jedenfalls was neu. Fluorid war bisher für mich immer ein Stoff, den wir alle kennen aus der Zahnpasta, aus der Mundhygiene. Aber dass der im Trinkwasser vorkommt und dass er da ein Problem wird, das ist für viele neu und auch darüber werden wir hier in diesem Deep Dive sprechen. Denn Fluorid ist für die einen ein unverzichtbarer Schutz vor Karies, für die anderen aber eben ein immer größer werdendes gesundheitliches Risiko. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ist Fluorid nun ein Gift, ein Medikament oder schlicht ein wirksamer Mineralstoff für die Zahngesundheit? In diesem Health Nerds Deep Dive sprechen wir darüber, wie Fluorid im Körper wirkt, warum es unsere Zähne tatsächlich widerstandsfähiger macht, ab welcher Dosis allerdings eben auch gesundheitliche Risiken entstehen können. Unser Gesundheitswissenschaftler Matthias, schon die Zähne geputzt heute Morgen?
Schon die Zähne geputzt, auf jeden Fall.
Sehr gut. Mit Fluorid. Und da sind wir schon beim Thema. Gib uns mal direkt einen einfachen Einstieg. Was ist Fluorid genau für ein Stoff?
Genau, Fluorid ist ein Salz, und zwar ein Salz von Fluor. Das kennen dann auch die einen oder anderen. Das ist ein Gas und ist extrem reaktiv, ätzend und hochtoxisch. Das haben wir bei Fluorid nicht. Also es ist eine besondere Form, es ist ein negativ geladenes Ion. Ja, und wir sehen Fluorid im Einsatz, du hast es gerade schon erwähnt, gerade in der Mund- und Zahnhygiene im Kontext von Kariesschutz und natürlich auch Mineralisierung der Zähne. Da kommt es häufig zum Einsatz und dort ist auch der bewiesene Anwendungsbereich, wo es unter gegebenen Umständen sinnvoll ist, auch Fluorid zu verwenden, wenn die Ernährungs- und Lebensstilsituation es quasi erfordert. Wofür es nicht vorgesehen ist, denn es ist kein Mikronährstoff im klassischen Sinne, dass wir das uns ständig in der systemischen Anwendung zuführen, also die ganze Zeit essen, schlucken und im Körper aufnehmen, weil das kann durchaus Auswirkungen und natürlich auch negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben.
Nun sind wir beide Väter und ich bin sicher, auch du hast deiner Tochter schon mehrfach gesagt, beim Zähneputzen nicht runterschlucken, schön ausspucken. Jedenfalls bei unseren Jungs funktioniert das mittlerweile ganz gut. Aber ich weiß, als die noch kleiner waren, so die ersten Zähnchen hatten, haben die natürlich die Zahnpasta gegessen, runtergeschluckt. Gib uns da doch direkt mal als Papa, aber eben auch als Wissenschaftler den ersten Nutzen, den wir hier aus dem Podcast mitnehmen können. Warum nicht runterschlucken? Was passiert, wenn es in den Körper geht?
Naja, weil die Vorgabe auch relativ klar besteht, auch von Zahnärzten, nicht Fluorid jetzt systemisch aufzunehmen, sondern wenn dann lokal zu arbeiten. Aber hier müssen wir vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Also es wird gerne berichtet oder vorgegeben, okay, nimm Fluorid, das schützt vor Karies. Und ja, es stimmt, Fluorid hat einen Effekt auf die Hemmung verschiedener kariesassoziierter Keime beispielsweise und es unterstützt die Remineralisierung. Ja, unser Zahnschmelz besteht überwiegend aus Hydroxylapatit. Und wenn das durch Säure angegriffen wird und Plaque und Zucker das Ganze schädigt, dann kommen die Bakterien mit dazu, das Ganze bricht auf, der Zahnschmelz bricht auf und wenn ich jetzt Fluorid dazugebe, kann das remineralisieren. Im Idealfall ist es so, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke und an den ersten Zahn meiner Tochter denke, dann ist die Frage, muss ich den putzend hier irgendwie mit extrem viel Fluorid bearbeiten? Wäre meine Antwort nein. Wenn es aber Probleme gibt am Zahnschmelz, ernährungsbedingt wie auch immer, dann kann Fluorid lokal die richtige Lösung sein. Und jetzt kommt diese Empfehlung, die dann viele kennen. Bitte, wenn fluoridhaltige Zahnpasta verwendet wird, nur so eine erbsengroße Menge verwenden. Und bitte nochmal im Unterschied, das ist nicht grundsätzlich etwas für den Mundraum oder dass es nur Bakterien abtötet, sondern es geht primär um die Zähne. Das heißt, wenn die Zähne auch noch nicht so viele vorhanden sind, bei den heranwachsenden Kindern bzw. beispielsweise beim Milchzahngebiss, was dann erstmal rauskommt, brauche ich dann auch nicht unbedingt so viel, sondern es geht um die mechanische Reinigung und die Beseitigung von Plack logischerweise. Und im Idealfall werden die Kinder natürlich so ernährt, dass der reine Zuckerkonsum, jetzt nicht der Milchzucker in der Muttermilch beispielsweise, aber sonst der reine Zuckerkonsum nicht zu hoch ist. So, und dann ist die Frage, brauche ich an der Stelle dann wirklich fluoridhaltige Zahnpasta? Wenn die Gefahr besteht, dass ich es abschlucke, beziehungsweise meine Kinder abschlucken und damit systemisch mehr und mehr Fluorid zur Verfügung steht.
Lass uns da direkt nochmal reingehen. Was passiert denn systemisch? Ja, also wenn ich jetzt schon im Kindesalter anfange, im Zweifel ein Leben lang Fluorid runterschlucke, die Zahnpasta, wie auch immer, damit irgendwie in Verbindung, in Berührung komme, was kann schlimmstenfalls passieren? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Genau, nochmal, es geht nicht um die Toxizität, wie ich sie bei Fluor habe, ne? Aber durchaus die Sinnhaftigkeit von zu viel Fluorid sollte man sich genauer überlegen. Also, wenn wir sagen, Fluorid hilft bei der Remineralisierung, dann könnte ja ein logischer Schluss sein, wenn ich das systemisch aufnehme, wirkt sich das vielleicht auch positiv auf meinen Knochenstoffwechsel aus. Die ein oder anderen haben das bei den ersten U-Untersuchungen vielleicht auch im Krankenhaus noch mitbekommen. Mhm. Da wird dann auch gerne mal Fluorid gegeben, oral. So, wenn ich jetzt dauerhaft immer meine Zahnpasta abschlucken würde oder viel zu große Mengen nehme oder sehr viel damit bearbeite, dann sieht man bei der Zahnentwicklung auch, dass es unter Umständen zu einer Dentalfluorose kommen könnte. Das sind so übermineralisierte Flecken beispielsweise auf den Zähnen. Oder ein anderes Thema, wenn ich es abschlucke, es systemisch verfügbar wird, dass es sich vielleicht auch im Skelettsystem ansiedelt und hier zu Problemen führt. Ja, also das wäre wirklich der Fall, wenn ich das regelmäßig deutlich überdosiere und mehrfach am Tag die Zähne putze und es immer wirklich komplett schlucken würde. Das wäre kontraproduktiv. Und es endet aber nicht nur im Knochenstoffwechsel, sondern Fluorid beeinflusst durchaus auch die Entwicklung des zentralen Nervensystems, also erstmal die Entwicklung bei Kindern. Aber auch für uns Erwachsene ist es nicht von Vorteil. Also es wird berichtet von Auswirkungen auf beispielsweise bestimmte Hirnregionen wie die Zirbeldrüse beispielsweise, die mit zu viel Fluorid geschädigt werden könnte. Und ein anderes Drüsenorgan, was auch interessant ist, das Thema der Schilddrüse. Weil Fluorid quasi den Raum einnimmt, den sonst Jod einnehmen würde. Jod brauchen wir als Baustoff für die Bildung unserer Schilddrüsenhormone. Mhm. Und wenn wir dann hier in einer Region leben, und mit hier meine ich für die meisten, die uns zuhören, im deutschsprachigen Raum Jodmangelländer sind und ich zu wenig Jod über meine Ernährung zuführe, dann ersetzt Fluorid das quasi. Und dann gibt es Hinweise darauf, dass auch die Schilddrüse geschädigt werden kann. Das ist jetzt nicht so dramatisch, dass wenn ich einmal irgendwie fluoridhaltige Zahnpasta schlucke, es zum Problem wird. Aber es ist auf jeden Fall mit zu berücksichtigen und letztendlich gibt es von verschiedenen Bereichen, von BfR über die WHO, die relativ klar auch sagen, naja, zu viel Fluorid, dann bitte auch nicht und systemisch brauche ich das nicht unbedingt.
Mhm. Ja, ist spannend. Ich habe auch mal nachgeschaut. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, Matthias, um hier auch mal ein paar Zahlen in den Podcast mitzubringen. Mhm. Also wie lange wird Fluorid schon in Zahnpasta eingesetzt? In Deutschland etwa seit den 70er Jahren ist es im Grunde im breiten Markt verfügbar. In den USA seit Mitte der 50er Jahre, da kam die erste fluoridhaltige Zahnpasta auf den Markt. Und spannend, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist auch in den USA aufgefallen, dass Menschen in Regionen mit natürlich fluoridhaltigem Trinkwasser deutlich weniger Karies hatten. Aber, und du hast gerade schon diese Dentalfluorose angesprochen, diese Verfärbungen an den Zähnen, das hatten die damals auch schon beobachtet.
Ein Punkt mit dazu, wir haben auch relativ klare Zusammenhänge, also nicht nur der Wirkmechanismen, sondern auch Effekte auf Reduktion von Karies auf der Ebene. Es gibt aber immer noch sehr viel Karies. Mhm. Und nochmal, wenn man jetzt nämlich sich die Frage stellt, ja, soll ich jetzt mit Fluorid putzen oder nicht, ist es natürlich der zweite Schritt. Also das heißt, wenn natürlich schon eine Schädigung stattgefunden hat, macht das durchaus Sinn. Aber im Idealfall versuche ich natürlich im Vorfeld über mein Ernährungsverhalten, über meine Mahlzeitenfrequenz, über meinen Zuckerkonsum zu reduzieren und auch natürlich Zucker in Getränken beispielsweise, dass es überhaupt zur Schädigung des Zahnschmerzes kommt.
Also wir haben ja eigentlich so das typische Ding, du hast es hier im Podcast auch schon so oft genannt, diese Phrase, die Menge macht das Gift. Ja, es ist beim Fluorid wahrscheinlich genauso. Also zu viel davon ist einfach nicht gut, aber eine gewisse Menge kann eben positive Effekte haben, gerade
in bestimmten Situationen, aber eben Situation, nicht im Sinne von präventiv, jeder muss unbedingt mit Fluorid die Zähne putzen, aber wenn ich risikoreiche Ernährung habe, die in dem Falle sich aus sehr viel Zucker und nochmal hohe Mahlzeitenfrequenzen und bei Kindern natürlich auch so die Frage, was wird dann irgendwie an Beikost hinzugefügt, und ich habe immer Zucker, Zucker, Zucker. Und sag mir vielleicht, ach, das mit dem Zähneputzen sind ja erst 3 Zähne, brauche ich noch nicht so früh mit anzufangen. Das würde ich auf jeden Fall beginnen. Da muss es aber noch nicht fluoridhaltige Zahnpasta sein, um auch zu vermeiden, dass zu viel geschluckt wird. Aber wenn es mich nicht interessiert, also ich möchte natürlich den Eltern hier nicht an der Stelle vorwerfen, oder wenn ich halt das nicht gut mache, dann könnte ja der Zahnschmelz wirklich angegriffen werden. Und dann kann es auch sinnvoll sein.
Spannend. Und jetzt den Bogen nochmal zurück zur Wissenschaft der Amerikaner vor über 100 Jahren und der Region, wo also Menschen mit einem fluoridhaltigen Trinkwasser deutlich weniger Karies hatten.
Ja.
Jetzt also der Bogen zur heutigen Zeit, denn das ist auch eine Sache, die die Wissenschaft zutage gefördert hat. Unser Trinkwasser ist im Grunde mit Fluorid, na, ich will nicht sagen verseucht, aber es ist Fluorid in teilweise hohen Mengen nachweisbar.
Ja.
Jetzt denke ich als Laie, naja, wahrscheinlich, weil jetzt seit den 70er Jahren alle putzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta und spucken das immer ins Waschbecken, dass das dann irgendwie ähnlich wie auch beim Antibiotika beispielsweise sich so den Weg sucht. Da hast du mir aber vorhin schon gesagt, nee, das kommt woanders her. Woher kommt das Fluorid im Trinkwasser?
Dieses Salz löst sich aus natürlichen geologischen Quellen, und je nach Region und je nach Bereich wird darüber natürlich Fluorid mehr ins Trinkwasser gespült. Je nachdem auch natürlich, können wir uns vorstellen, wie lange ist die Verweilzeit des Wassers im Untergrund. Und natürlich wird dann auch durchaus die Fluoridkonzentration höher. Von daher können wir nicht pauschal sagen, das Wasser in Deutschland ist per se fluoridfrei oder in völlig okayen Grenzbereichen, sondern es gibt Regionen, wo es auch deutlich mehr ist. Und diese Vorstellung von, ah ja klar, weil ich so viel fluoridhaltige Zahnpasta in den Ausguss spucke und das verteilt sich, wird die Fluoridmenge höher. Es kommt eher auch aus natürlichen Quellen, aber es bleibt am Ende das Gleiche, dass wir darauf achten sollten, dass es nicht zu viel ist. Und hinzu kommt, ja, okay, dann habe ich vielleicht das Trinkwasser, wo ich nur bedingt etwas auch dran ändern kann. Also wenn das besteht und die Fluoridmenge wirklich sehr hoch ist, gäbe es wahrscheinlich auch passende Hinweise mit dazu. Dann würde ich nicht die ganze Zeit aus der Leitung trinken. Wenn ich aber dann noch on top natürlich fluoridhaltige Zahnpasta verwende, ne, dann ist das dein Beispiel, was du eben gesagt hast aus den USA. Man hat das beobachtet, dass es fluoridhaltiges Wasser ist. Plus dann noch die Zahnpasta on top, wird dann einfach zu viel Fluorid.
Ja, aber es ist spannend. Also man kann das, könnt ihr auch mal googeln oder mal nachschauen. Da gibt es tatsächlich auch so Tabellen und Untersuchungen, wie der Fluoridgehalt in Deutschland beispielsweise aussieht. Also er ist generell, wie Matthias sagt, im weltweiten Vergleich eher sehr niedrig. Aber es gibt so ein paar Ecken, zum Beispiel in der Eifel oder im Münsterland. Da ist es geologisch einfach so, dass da mehr Fluorid gelöst wird, ja, und da ist der Wert etwas höher, aber nach wie vor in einem total unkritischen Bereich. Also wir können zusammenfassen, hier in Deutschland müssen wir uns eigentlich beim Trinkwasser erstmal keine Sorgen machen, was das Thema Fluorid angeht.
Nein, das ist jetzt, also das wird dann auch nicht die Hauptquelle sein, sondern natürlich tendenziell eher das, was über äußere Zufuhr, über Zahnpasta und wie ich häufiger auch sehe in Speisesalz als Zusatz auch mit entdecke, und der Nutzen ist in dem Sinne nicht gegeben. Vielleicht noch eine Sache zu dem Wasser, was es perspektivisch sich auch nochmal eine Veränderung mit darstellen könnte. Das heißt, natürlich je nach Region ist es nicht nur, ob jetzt sich quasi dieses Salz eher aus dem Wasser geologisch auslöst, sondern natürlich auch im Vergleich, wie sind andere Mineralien, gerade Calciumgehalt in dem Wasser. Ne? Wenn der niedriger ist, wird mehr Fluorid zur Verfügung gestellt. Die Temperatur spielt eine Rolle. Bei wärmeren Temperaturen wird mehr rausgelöst. Wenn der pH-Wert eher im basischen Bereich ist, wird auch mehr rausgelöst. Also das kann natürlich auch gewisse Unterschiede nicht nur jetzt geologisch regional geben, sondern vielleicht auch Dinge, die sich mit den nächsten Jahren noch weiter verändern werden, wenn das Grundwasser zu alkalisch ist und dementsprechend dann auch der Fluoridgehalt nochmal mit ansteigt.
Super. Matthias, abschließend, lass uns nochmal darüber reden, wer Fluorid wirklich braucht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du schon gesagt, auch das Putzen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist nicht per se etwas, was man machen muss, aber wie du gut eingeordnet hast, jemand, der also sich, sagen wir mal, in unserer westlich modernen Welt ernährt und häufig eben in auch mit verstecktem Zucker in Wurst, in Käse, in Pizza, in was weiß ich, in Berührung kommt, mit sehr säurehaltigen Getränken, der ist wahrscheinlich gut beraten, sich die Zähne also sowieso regelmäßig zu putzen und eben doch auch eine normal fluoridhaltige Zahnpasta zu verwenden. Es gibt auch da, mal so als Tipp, Unterschiede, ne? Die Mengen, wie viel Fluorid drin ist, da gibt es auch höher und niedriger dosierte. Man kennt das auch vom Zahnarzt, wenn man mal zum Beispiel eine Zahnreinigung hatte, dann kriegt man danach so ein Gelee aufgetragen, was also sehr hoch fluoridhaltig ist, aber das macht man eben nicht jeden Tag. Dennoch, gibt es Personen oder Phasen im Leben, wo du sagst, da würde ich auf Fluorid verzichten, da macht es keinen Sinn?
Es ist pauschal schwierig zu sagen, an Lebensphasen festzumachen, aber natürlich ist, und das darf sich jeder kritisch hinterfragen, und das ist auch mein Versuch jetzt hier gewesen, wenn wir die systemische Aufnahme reduzieren, also es wird nicht geschluckt und wir beziehen uns nur auf die lokale Anwendung, gepaart mit Risikofaktoren in der Ernährung. Man darf gerne auch sein Zahnhygienekonzept nochmal überdenken. Es reicht natürlich nicht nur die mechanische Reibung der Zahnbürste. Es geht vor allen Dingen um Themen im Bereich der Zahnzwischenräume, die mit berücksichtigt werden müssen. Wenn das nicht gegeben ist oder es Problemstellungen gibt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, die Zahnpasta auch regelmäßig mit anzuwenden. Gleichzeitig zu vermeiden, eine zu hohe systemische Aufnahme zu haben.
Matthias, wir fassen zusammen. Fluorid bleibt der berühmte Goldstandard in der Kariesprävention. Aber, und das nehme ich mit, das hast du sehr gut erklärt, wie ich finde, Kariesprävention kann man eben auch ein bisschen runterfahren, wenn man die Risikofaktoren für Karies reduziert. Und das ist eben vor allem in unserer Ernährung und in unserer Nahrungsfrequenz gesucht. Klar, wenn unser Mund von morgens bis abends mit Nahrungsmitteln, mit Zuckern, mit Säuren in Berührung kommt, dann haben wir ein hohes Risiko oder ein erhöhtes Risiko für Karies. Wenn wir uns gesünder ernähren, die Frequenzen runterfahren, ja, so wie wir es hier bei Artgerecht und bei den Health Nerds auch immer wieder erklären, dann sinkt auch das Kariesrisiko und dann kann man eben auch darüber nachdenken, vielleicht die Menge an einer fluoridhaltigen Zahnpasta zu reduzieren oder vielleicht auch zwischendurch mal eine Alternative zu verwenden, wo gar kein Fluorid enthalten ist. Spannendes Thema. Ein kleiner Wirkstoff, große Diskussion und viel gelernt. Matthias, Fluorid, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.